der Alkohol oder die alkoholische Gärung des Alkohols. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich sehe, dass du extra, um dich nicht angreifbar zu machen in dieser Folge, ein Jever Fun genießt.
Genau. Ich genieße es auch manchmal so, aber in diesem Fall habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, dass es inhaltlich angemessen ist.
Genau, der Krug Rotwein würde heute nicht so gut kommen. Also Anlass ist ein Artikel, den wir gelesen haben, wo es darum ging, dass in einem Gremium in den USA, was neue Richtlinien für den Alkoholkonsum erarbeiten sollte, zwei Leute sich auf einmal fanden und dann hinaus kolportiert wurden, die große Verbindung zur Alkoholgetränke-Lobby in den USA haben, was ja an sich schön ist. Also erstmal ist es schön als Bonmot und dann ist es natürlich auch schön, dass man es bemerkt hat und diese Menschen dann also in Zukunft keine Richtlinien rausgeben, wie man mit Alkohol umgehen soll. Zunächst mal, da geht es ja um, wie gesagt, ein amerikanisches Gremium. Gibt es bei uns eigentlich so etwas wie Richtlinien, wie viel man trinken soll oder nicht soll? Ich weiß, es gibt immer irgendwelche Checklisten, wo man gucken kann, ob man Alkoholiker ist. Und wenn man entweder ein bisschen mehr trinkt oder man trinkt wenig, aber regelmäßig, dann ist man immer sofort bei dem Ergebnis, ich bin Alkoholiker. Mhm. Das darf ich so salopp sagen, weil ich trinke echt super wenig und auch selten. Also insofern, ich bin einer der wenigen Menschen, die kein Alkoholiker ist. Aber genau, aber gibt es Gesundheitsrichtlinien? Trinken Sie so, ja, und so viel?
Also es gibt Gesundheitsrichtlinien, die bestehen darin, es wird empfohlen, nicht mehr als 24. Nee, warte mal, nicht mehr ist schon falsch. Es wird empfohlen, 24 beziehungsweise 12 Gramm Alkohol, reinen Alkohol pro Tag. 24 für Männer, 12 für Frauen.
Als Obergrenze.
Ja, Moment. Und das oder wie ist genau das? Da wird es ja
oder
jetzt spannend.
Als Mindestgrenze.
So, wenn du die Zahl dechiffrierst, ich habe jetzt mal überschlagsmäßig umgerechnet, wenn du das in Wein umrechnest mit 12,5 Volumenprozent, kommst du auf etwa 0,2 Liter Wein für einen Mann pro Tag.
Ja.
Für eine Frau auf 0,1.
Ja.
So, und jetzt gibt's, also es gibt da zwei Überlegungen. Die eine Überlegung ist die, dass diese Werte zunehmend in Frage gestellt werden. Die sind schon älter. Und man kommt jetzt zunehmend dazu, die Werte nach unten zu verändern.
Ja. Mhm.
Aber, und deswegen zögerte ich jetzt gerade bei deiner Aussage, nicht mehr als 24 Gramm Alkohol. Es gibt ja auch die Aussage, ein bisschen Rotwein ist gesund fürs Herz.
Diese Aussage gibt es. Also sagen wir so, ich habe etliche Studien jetzt gefunden, neuerer Natur. Mittlerweile scheint es so zu sein, dass alle Leute, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, zu sagen, nein, es ist Blödsinn. Also vielleicht gibt es auch im Rotwein Stoffe, die gut sein könnten fürs Herz. Aber der Alkohol macht so viel wieder kaputt, der da drin ist, dass man einfach sagt, jeder Tropfen ist schlecht. Das heißt ja nicht, dass man keinen Tropfen trinken darf. Aber das heißt, dass man empirisch wirklich sagen muss, es gibt keinen gesunden Alkohol.
Also es gibt sozusagen einen linearen Zusammenhang zwischen Alkohol trinken und Krankheitsrisiko. Nein, aber linear heißt in dem Fall natürlich, es gibt keinen Wert, wo es dann, oder wenig Alkohol, wo es dann plötzlich wieder nach oben geht, wo es dann einfach gesunder wird. Sondern
genau.
Kein Alkohol ist gesunder als wenig Alkohol, ist gesunder als viel Alkohol, ist gesunder als ganz viel Alkohol.
Also, und interessanterweise, also man kann das quantifizieren, also jetzt abgesehen davon, dass man denkt, dass Alkohol mit ganz vielen Krankheiten zu tun hat, Krebs, Leberzirrhose, Bluthochdruck, Tuberkulose, Autounfälle sowieso, das ist keine Krankheit, das ist aber eine Todesursache.
Fettleibigkeit hast du vergessen. Zu
Fettleibigkeit, Unrecht. Vielen Dank.
Geistige Gesundheit müssen wir, also Demenz und so.
Was ich einfach sagen wollte, ist, man hat einfach nur empirisch geguckt, eine Studie mit Leuten, die gar nicht trinken. Und dann hat man Leute angeschaut, die ein oder ein Bier oder ein Glas Wein pro Tag trinken. Dann Leute angeschaut, die zwei trinken und dann die, die mehr trinken. Also die Grenze in der Studie war erstmal 5. Und jetzt interessanterweise von 100.000 Leuten erkrankten, heißt nicht, dass sie dran gestorben sind, aber erkrankten die Nichttrinker, da erkrankten 914. Die Wenigtrinker 918, also ganz leicht erhöhtes Risiko bei einem Glas oder einem Bier. Bei zwei Drinks aber 977. Und wenn du 5 Drinks nimmst am Tag, dann bist du bei 1252. Also das ist dann, da hast du dann 30% mehr in dieser Gruppe erkranken einfach mal. Und das lässt sich, du hast gesagt, es ist linear, möglicherweise lässt sich es auch linear fortführen. Ich würde jetzt sagen, bei dem einen Glas Wein, hey, das ist mathematisch, schockt mich dieses Risiko jetzt nicht. Ja, man, so gesund kann man ja gar nicht leben, dass man jedes Risiko vermeidet. Aber es ist interessant, dass wir eben dieses, ach, mein kleines Glas Sherry ist gut für die Gesundheit. Diese Ausrede müssen wir leider den Leuten nehmen. Ne?
Genau. Also der Punkt ist ja jetzt auch nicht, dass wir moralinsauer sagen, keinen Alkohol für niemanden. Das tun wir ja nicht. Nee. Aber wir sagen eben auch ausdrücklich nicht, ja, wenn du alles für deine Gesundheit tun willst, dann solltest du ein kleines Glas Wein abends, jeden Abend. Das ist eben nicht mehr die Aussage.
Ja.
Wir haben damals, in dieser Studie gibt es ja diese unglücklichen Verknüpfungen in Richtung Alkohollobby und so. Es gab damals bei uns diesen geflügelten Satz, dass eine dieser Studien, die gesagt haben, Rotwein sei gesund, tatsächlich und wahrhaftig von der Stadt Bordeaux gesponsert worden sein soll. Ich weiß aber bis heute nicht, ob das stimmt. Das ist unglaublich lange her. Aber es ist so. Diesen Spruch gab es damals. Und hier ist es eben auch so. Es ging da ja sozusagen um zwei Studien in dem genannten Artikel. Mhm. Eine Sache, da ist vor einigen Jahren eine ganz groß angelegte Studie, die ist einfach beendet worden, weil man festgestellt hat, dass einige der Leute, die da involviert waren, an entscheidender Position, schlicht und einfach unziemliche Nähe zur Alkoholindustrie, welche auch immer, hatten.
Genau.
Und hier war jetzt also im Grunde dasselbe Phänomen noch einmal. Es ging um eine große Studie, die einfach die Leitlinien erneuern soll, also die einfach neuere Erkenntnisse einfließen lassen soll, die auch dann ja hochrelevant ist, weil das sind dann die Empfehlungen, die auf, in diesem Fall 300 Millionen Amerikaner losgelassen werden. Wie viele Amerikaner gibt's?
340 Millionen.
Ah, also das ist natürlich hochrelevant. Und wenn jetzt dort Sachverständige tätig sind, die also wirklich auch Lobbyarbeit bei der Alkoholindustrie betreiben, dahingehend, dass die diese Studie mitfinanzieren sollen. Das muss man betonen. Es geht nicht um deren persönliche Bereicherung. Es geht nicht darum, dass die selber Geld eingesackt haben. Mhm. Aber es geht darum, dass die tatsächlich Geld sammeln für eine Studie, die am Ende feststellen soll, wie schädlich Alkohol ist.
Und dass die eben wohl auch seit Jahren gute Beziehungen zu haben für andere Studien und so weiter zu dieser Lobby. Wir reden ja nicht über Betrug, wir reden über unbewussten Bias zum Beispiel, der da einfach einfließt.
Vielleicht sogar ein bisschen mehr als dieses. Ich habe mal in meiner Laufbahn einen eigentlich ganz coolen Satz gehört von einem Prof. Der hat gesagt, ich nehme Forschungsgelder von allen und bin allein dadurch unabhängig. Mhm. Also über diesen Satz kann man ja durchaus zweimal nachdenken. Also auch bei ihm ging es ausdrücklichst nicht um Geld in die eigene Tasche. Nein, es ging um Drittmittel für Forschungsprojekte. Und er sagte halt, ich bin unabhängig, weil ich habe einen sehr bekannten Namen und diese Institutionen, die Geld haben, kommen auf mich zu und ich bin frei, mir das auszusuchen und ich bin dann eben auch frei in meinem weiteren Tun. Ich bin nicht erpressbar, weil ich sage das auch offen.
Klar, aber ich glaube ihm halt kein Wort. Also ich glaube, dass er das in der kognitiven Ebene 100% so sieht. Ich glaube aber trotzdem, dass er natürlich in jeder einzelnen Studie weiß er, wenn das und das hier so und so steht, ist der Geldgeber not amused und dann gibt er mir es das nächste Mal vielleicht nicht.
Naja, aber deshalb, wenn du einen
Halt, stopp. Nein, nein. Weil da kannst da gibt es psychologische Forschung bis sonst wohin darüber. Mhm. Und er weiß ja, wenn er in jeder Studie unerbittlich ist, dann kriegt er von niemandem mehr Geld. Also wird es schon so sein, dass er relativ unabhängig ist, aber es wird so sein, dass er auch nicht die krassesten Ergebnisse, die den Auftraggeber wirklich brüskieren würden, da veröffentlicht. Weil ansonsten kommen nämlich nicht mehr alle zu ihm, ist doch ganz klar.
Der ersten Aussage würde ich widersprechen, weil ich einfach sagen würde, wenn der einen wirklich guten Ruf hat, einen Ruf wie Donnerhall, dann findet er viele Sponsoren und dann ist er auf diesen einen nicht angewiesen. In dem zweiten Argument, wenn du sagst, wenn der ein unerbittlicher, kritischer Wadenbeißer ist, kriegt er hinterher gar keine Sponsoren mehr. Mhm. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, gebe ich zu. Und unterbewusst kommt ja noch hinzu, dass du irgendwie jemanden, der dich sponsert, ja trotzdem irgendwie positiver möglicherweise behandelst. Das ist,
du musst ja keine Ergebnisse fälschen. Es reicht ja, dass man sagt, Mensch, also uns würde total gut gefallen, wo wir jetzt schon 2 Millionen für die Studie ausgeben, wenn sie speziell da drauf gucken. Und das halten wir für nicht so interessant. Auch das ist ja dann schon, wenn du so willst, wie? Nach strengen Kriterien verfälscht das Ergebnis.
Und weil das so ist, gibt es bei allen Studien, die heute veröffentlicht werden, unten eine Zeile, in der eben Interessenskonflikte aufgeführt werden. Da müssen die Leute angeben, woher sie Gelder kriegen. Wiederum Forschungsgelder. Keine privaten, sondern Forschungsgelder.
Klar.
Und das halte ich für eine sehr gute Lösung. Wenn rauskommt, dass du etwas nicht angegeben hast, hast du ein Problem. Du kannst es verschweigen, ist wahrscheinlich nicht strafrechtlich relevant, aber es ruiniert deinen Ruf.
Klar.
Und wenn da unten steht, dass du von den und den Geldern bekommen hast, dann ist die Studie oder was auch immer du gemacht hast, ja nicht vom Tisch. Mhm. Aber es ermöglicht es mir, sie mit einer deutlich größeren Vorsicht zu lesen und zu interpretieren. Und insofern halte ich diese Lösung für gut. Wir sind von Drittmitteln abhängig in der Forschung. Das ist einfach so. Insofern ist es falsch, das zu verteufeln. Aber die Regel, dass man das angeben muss, finde ich dann schon korrekt.
Finde ich auch gut, wobei man auch sagen muss, du bist natürlich Realist und ich sehe das vom Realismus her ganz genauso. Aber wenn wir einen Schritt zurücktreten, könnten wir sagen, warum müssen wir das eigentlich akzeptieren, dass wir immer auf Drittmittel angewiesen sind? Warum ist es so, dass in einem Staat, der theoretisch reich ist, wir nicht mehr Gelder haben für Forschung vom Forschungs- und Bildungsministerium, den Hochschulen, den Instituten und so weiter und so fort? Ich sag mal, grundsätzlich, ich will jetzt hier nicht den gesellschaftlichen Frieden in Frage stellen, aber man könnte ja auch sagen, hey, wir erhöhen einfach die Steuern, dann haben wir auch mehr Geld, dann brauchen wir auch keine Drittmittel mehr aus der Industrie. Und dann ist schon, dann wäre das schon so, wenn eine Studie Drittmittel finanziert ist, wäre sie an sich schon eine, die man mit besonderer Vorsicht genießt, weil man sagt, Moment, es gibt doch auch die schöne unabhängige Forschung.
Ja, aber du müsstest dann natürlich auch, es gibt auch viele andere Bereiche, die entsprechend gesponsert werden in der Medizin oder in der Forschung allgemein.
Keine Frage. Also, ich wollte nur sagen, es sollte nicht verboten sein zu sagen, vielleicht ist das gar nicht so gut. Das meine ich.
Ja, wobei ich ja zunehmend das Vertrauen in die Weisheit des Staates und der staatlichen Ausgaben verliere. Also es gibt ja den wunderbaren Spruch, also das Verhältnis eines Politikers zu Geld ist wie das eines Alkoholikers zur Flasche. Das passt ja auch. Du kriegst jemanden unglaublich schwer entzogen. Das geht bei Alkoholikern noch leichter, bei Politikern gar nicht. Und Geldausgaben, die mal da sind, die kriegst du ja nicht wieder weg. Und
okay, also sagen wir mal so, ich meine ja auch nicht, dass die Politiker einzelne Studien finanzieren. Man könnte die Hochschulen besser ausstatten und dann können die mehr Forschung betreiben ohne Drittmittel und so. Also wie gesagt, ich wollte das Fass auch nicht komplett aufmachen. Du hast nur so salopp gesagt, das ist eben so. Und da habe ich gedacht, okay, es ist vielleicht ist kein Naturgesetz. So.
Da hast du recht. Ich beschreibe einfach nur die Gegenwart, ja. Mhm,
klar.
Und ja, grundsätzlich wäre es wünschenswert, dass Forschungsgelder vom Staat kommen. Aber da der ja in anderen Bereichen auch nicht mit Geld umgehen kann, ist das vielleicht in dem Fall keine gute
Idee. Oder vom Mäzen, das haben wir ja an manchen Stellen auch. Ne? Also, dass jemand vielleicht sagt, ich bin jetzt aus der Industrie raus. Und ne, also die Bill und Melinda Gates Stiftung finanziert ja Gott sei Dank auch nicht Forschung, sind Computer gut für Menschen, sondern macht dann andere wissenschaftliche Projekte, hoffentlich ohne Bias, ja.
Ja, und grandiose Projekte, die dann auch wirklich unter einer Erfolgskontrolle stattfinden, wie wirtschaftliche Entscheidungen von Gates auch stattgefunden haben. Und es gibt ja auch keinen Grund, das im Bereich Wissenschaft anders zu handeln als im Bereich Wirtschaft, weil das ist ja dann, soll ja dann auch erfolgreich sein. Und insofern ist der ja auch deswegen so gut, weil er dann auch wirklich, er hat viel Geld, aber er setzt es sehr gezielt und sehr kritisch ein. Und das spricht ja alles nur für ihn.
Kommen wir mal zurück zum Teufel Alkohol. Also das Interessante ist ja, und darüber haben wir auch schon öfters gesprochen, ist sogar ein Thema oder ein Phänomen, auf das du mich überhaupt aufmerksam gemacht hast. Wir können immer nur das wissen, was erforscht wird. Wir können nicht das wissen, was nicht erforscht wird. Und in den Studien wird ja immer auch nur ein Risikofaktor beleuchtet oder manchmal zwei. Also es gibt sicherlich auch Studien, die die Zusammenwirkung von Alkohol und Zigaretten untersuchen oder so. Aber wenn ich jetzt überlege, okay, ich weiß jetzt, jedes bisschen Alkohol ist schädlich, könnte ich ja auf die Idee kommen, ich will möglichst gesund alt werden, ich trinke keinen Tropfen mehr. Mhm. So, jetzt esse ich aber Süßes, ist auch nicht gut. Also müsste ich auch das Süße komplett weglassen. Wenn ich das Süße komplett weglasse, dann sollte ich mit Sicherheit auch die Zigarre, die ich mir zweimal im Jahr, einmal zu Weihnachten, einmal zum Geburtstag gönne, auf jeden Fall abschaffen. Und dann ist auch das mit dem roten Fleisch nicht so gut. Und Bacon hat man ja auch gehört, ist nicht so gut. Und überhaupt tierische Fette und so weiter und so fort. Aber auch Sojaersatzprodukte sind schwierig und so. Also am Ende will ich nur sagen, also wenn ich überhaupt so wäre, ich bin natürlich nicht so, dann wäre ich wahrscheinlich ein Nervenbündel, würde furchtbar Angst haben, dass sich auch nur irgendwie ein Gramm Zucker in mein Essen einschleicht oder würde sagen, um Gottes Willen, die Medizin kriege ich verschrieben, die ist ja in Alkohol drin, das kann ich jetzt nicht zu mir nehmen und so weiter und so fort, würde völlig hysterisch werden und das hat bestimmt auch keine gute Wirkung auf meine Gesundheit.
Und ich möchte darauf hinweisen, wenn du in dieser Schiene erstmal drin bist, dann fängst du ja auch an, deinen Körper sehr intensiv zu beobachten, weil du Angst davor hast, dass irgendwas schief geht.
Ja.
Dann bemerkst du natürlich dieses merkwürdige Jucken unter dem rechten Schulterblatt und immer an derselben Stelle. Und dann ist da auch eine Rötung, die dich beunruhigt.
Ja.
Dann hast du irgendwie dieses Herzstolpern. Ja, es ist nicht wirklich ein Herzstolpern. Ja, deine Frau hat den Puls gefühlt und er war ganz regelmäßig, aber irgendwie ist das doch nicht ganz und am Ende kommst du beim Weg zum Arzt unter die Räder. Die Welt ist voller Risiken und wir werden sie nicht ausschalten.
Ne? Genau, also, das ist jetzt eben das Ding. Also wie geht man mit all diesen multiplen Risiken um? Ich würde sagen, also ich streue die Risiken. Das wäre so mein Ding. Also ich trinke mal was, aber nicht exzessiv. Ich versuche gerade zum Beispiel an meiner doch über 2-3 Jahre sehr einseitigen Ernährung was zu ändern. Dass ich jetzt sage, Mensch, doch, man kann aber doch deutlich mehr Gemüse essen und kann deutlich öfter auch gar kein Fleisch essen zu einer Mahlzeit und so. Also das ist so das, was ich, aber ich würde um Gottes Willen, also ich bin überhaupt niemand, der vorhat, irgendwas in meinem Leben aufzugeben, weil ich glaube, der seelische Stress, den das verursachen würde, der würde bestimmt noch mehr ungesund. Ich meine, du bist ja hier der Nocebo-Experte. Also ich glaube, das kann ja gar nicht ohne Spuren bleiben, wenn ich mich wegen allen Dingen verrückt mache.
Genau, wir verweisen hier in diesem Zusammenhang ganz bescheiden auf das Buch eines der beiden Gesprächspartner. Nocebo, wer es glaubt, wird krank. Tata. Und an dieser Stelle ist der Werbeblock auch schon beendet.
Verendet.
Auch verendet. Ja, Moment. Ja, aber das ist ja eine Frage. Was wir liefern können, was die Wissenschaft liefern kann, was die Medizin liefern kann, ist Information. Und die Entscheidung, die du daraus ableitest, das ist deine. Und mit dem Wissen, dass viel Alkohol ein Risiko beinhaltet, in verschiedensten Richtungen, also viel Alkohol wirklich in ganz vielen
Richtungen. Man muss ja anders sagen, viel Alkohol beinhaltet ein immenses Risiko. Aber jeder Alkohol beinhaltet ein Risiko.
Das sagt die Wissenschaft. Und es geht dann runter bis zu einem Hauch von Risiko. Und es ist dann am Ende deine persönliche Entscheidung, wie viel Risiko du eingehen willst, weil ein Glas Rotwein ja einfach gut schmeckt. Allerdings schmeckt ein Glas Rotwein gut und eine Flasche Rotwein ja nicht 5-mal so gut oder wie auch immer, sondern...
Ich kenne Leute, die würden mit dir darüber jetzt streiten. Aber ich gehöre nicht dazu.
Gut. Ja, und du kannst die Risiken streuen, vielleicht, aber du kannst Risiken ja auch kompensieren. Also es ist zum Beispiel so, wenn du leicht adipös bist, dann kannst du sagen, ich muss das wegkriegen, um jeden Preis. Das ist aber schwierig. Aber du kannst es auch ein bisschen kompensieren, denn das Problem bei Adipösen ist ja nicht primär nur, dass sie adipös sind, sondern wenn die gleichzeitig sportlich sind, dann ist das Gesamtpaket wieder okay. Also ich kenne einige Leute, die sind einfach richtig dick und gleichzeitig sportlich. Es wäre besser, wenn sie dünner wären und sportlich. Aber es wäre nicht besser, wenn sie dünner werden und nicht sportlich. Also man kann Risiken streuen und man kann sie ein bisschen sozusagen kompensieren. Und ich bin kein Dogmatiker. Nein, ich bin nicht vollends gegen Alkohol. Ich bin auch nicht vollends, was gibt's denn noch für Laster? Schokolade. Oh Gott, ja.
Du, wir beide sind ein großer Freund dieser sehr schönen französischen Leberwurst, die auch ordentlich fetthaltig ist und so. Das weiß ich.
Die habe ich nie wieder gesehen, nachdem du sie mal mitgebracht hattest. Das ist ein Jammer, aber es ist völlig richtig. Und es ist ja abends so, dann sitzt man da, hat ein Buch in der Hand oder einen Gesprächspartner gegenüber oder der Fernseher ist an und dann verlangt der Körper jetzt nach irgendeiner sinnlichen Beschäftigung. Und da stehen jetzt einfach in Konkurrenz die Chips, die Flips, die Schokolade und der Rotwein.
Jetzt fährst du aber auf hier. Ja.
Ja, gut. Und alle ist dann vielleicht ganz schlecht, aber eine in Maßen ist dann vielleicht akzeptabel.
Das Problem ist natürlich, es gibt Dinge, die kann man in Maßen genießen und dann gibt es halt Dinge wie Erdnussflips.
Es ist korrekt. Es ist bis heute, glaube ich, nicht erforscht. Also das ist ja irgendwie ein Komplott der Flips-Industrie. Irgendwelche Zusatzstoffe. Es ist total merkwürdig, dass die noch nicht entdeckt wurden.
Ja.
Vielleicht hat tatsächlich noch keiner danach gesucht, obwohl es so naheliegend ist.
Ich glaube, das liegt daran, dass die Leute, die Ernährungsrichtlinien in Deutschland rausgeben, die sind mit der Flips-Industrie verbandelt. Vermute ich jetzt einfach. Über die Drittmittel.
Genau, aber wenn die gleichzeitig... Nee, okay, nein, an der Stelle lasse ich stehen.
Wäre das
aber
nicht eine schöne Studie, die mal jemand machen müsste? Mal einfach die persönliche Zufriedenheit untersuchen. Und damit meine ich nicht nur für den Moment, sondern insgesamt, wenn jemand sich wirklich des Lebens freut und der trinkt eben ein bisschen Wein und der isst mal Flips und der ist leicht übergewichtig, aber er bewegt sich auch, weil er an so vielen Dingen Freude hat. Was das für ein Gesundheitsfaktor ist, alleine die innere Zufriedenheit und was das vielleicht für ein Faktor ist, der die Gesundheit verschlechtert, die furchtbare Unzufriedenheit mit sich oder mit allen anderen der Lebensmittelindustrie von Leuten, die nachgerade hysterisch sind bei allem, was ihren Körper betrifft. Ich würde das zumindest super gerne wissen, was da rauskommt.
Ich überlege gerade, ob das eine gute Idee ist oder vielleicht gerade nicht, weil die persönliche Zufriedenheit hat eigentlich im Grunde überhaupt nicht viel mit den Lebensumständen zu tun. Also um nochmal eines auszugraben, was ganz extrem
objektiv
ist.
Objektiv nicht, aber subjektiv schon.
Eben subjektiv. Wenn du jemanden hast, eine Person, die eine, durchschnittliche Zufriedenheit mit ihrem Leben hat. Und diese Person sitzt plötzlich im Rollstuhl nach einem Unfall. Dann ist die Zufriedenheit mit der Lebenssituation natürlich erstmal komplett im Eimer. Aber das Erstaunliche ist, wir sind im Kopf, im Emotionszentrum so flexibel, dass wir nach einem Jahr oder so ähnlich im Grunde wieder den Zustand erreicht haben, den wir vor dem Unfall hatten, obwohl wir immer noch im Rollstuhl sitzen.
Und du meinst jetzt aber nicht alle, weil ich weiß, es gibt Leute, bei denen ist es definitiv nicht so. Oder würdest du behaupten, das ist bei allen Menschen so? Die Leute, die im Rollstuhl unzufrieden sind, die haben jetzt nur einen neuen Grund, die waren vorher auch schon unzufrieden.
Kann ich nicht beantworten, okay. Weiß ich schlicht nicht. Solche Dinge gelten überhaupt nie für alle.
Okay.
Aber es gibt, das hat mich überrascht, also es gibt einfach Untersuchungen, wo Leute, die durch eine solche, ja tausende von Situationen, in denen du plötzlich aus der normalen Lebensbahn geworfen wirst.
Pleite, und entlassen, verlassen, gesundheitliche Probleme, alles Mögliche.
Ja, aber selbst wenn die Situation sich nicht bessert, wenn die objektiv dann immer noch Mist ist, ein Jahr später, ist eigentlich das persönliche Wahrnehmen der Situation wieder auf demselben Level in der Regel, wo es vorher war. Das heißt, wir arrangieren uns mit Situationen. Und insofern würden wir uns auch glücklich damit arrangieren, wenn man uns die Chips, Flips, Schokolade und jegliche Form von Alkohol und andere Dinge lasse ich jetzt mal aus Anstandsgründen weg, alle nehmen würde, würden wir wahrscheinlich in einem Jahr am Ende uns auch damit abgefunden haben. Also wir brauchen die Chips nicht fürs Glück.
Nein, aber die Flips.
Gerade bei Flips fällt es mir ja schwer, dir zu widersprechen.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.